ARD-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Moin.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Wir machen Meinung. Warum wir über Meinungsmacht diskutieren müssen.
Wir nutzen Werkzeuge. Warum Journalisten welche Tools brauchen.
Wir vernetzen uns. Warum Slack zum Stammtisch für Journalisten wird.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Facebook. Gizmodo, das ist ein Tech-Magazin in den USA, wirft Facebook vor, Politik zu machen und zu manipulieren, was im sozialen Netzwerk zum Thema wird und was eben nicht. Gizmodo will von früheren Facebook-Mitarbeitern erfahren haben, dass zum Beispiel Artikel konservativer Medien unterdrückt werden, was ja zu dem passt, was vor ein paar Wochen rumging, als sich Mitarbeiter von Facebook wohl Gedanken darüber gemacht haben, wie sie eine Präsidentschaft von Donald Trump verhindern können. Facebook selbst bezieht Stellung und sagt, wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Es gibt bei uns strenge Richtlinien, um Neutralität zu wahren.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Tja, schwierige Kiste. Man kann Facebook von außen keine konkreten Vorwürfe machen, weil die Algorithmen ja nicht offen liegen. Und sie liegen nicht offen, weil sie zum Geschäftsgeheimnis gehören. Die Frage ist für mich, ist das noch richtig? Wenn wir an den Wettbewerb denken, ja. Nur ist Facebook kein einfaches Unternehmen im Wettbewerb mehr. Es stellt die Infrastruktur für einen großen Teil der Kommunikation und Information heute. Und diese Infrastruktur ist so zentral geworden, dass es vielleicht nicht mehr Sache eines Unternehmens sein darf, allein über sie zu bestimmen. Was wir brauchen, ist aus meiner Sicht eine Regulierung für Algorithmen. Erst dann hätten wir, woran sich Facebook bisher angeblich auch hält, strenge Richtlinien, um Neutralität zu wahren.
D-Radio Wissen.
Das manipulative Medienmagazin.
Manipulativ, Herr Pähler?
Ja. Ich finde schon, wir sollten zumindest noch mal darauf zurückkommen, wie Facebook mit dem Thema Meinungen umgeht. Wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, dass es eine Reihe von Mitarbeitern gibt, die bei Facebook die Frage aufgeworfen haben, welche Verantwortung das soziale Netzwerk denn habe, um zu verhindern, dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird. Oder dass es eben jetzt auch frühere Mitarbeiter gibt, die behaupten, dass bei Facebook gezielt konservative Ansichten geblockt werden. Ich finde, das ist schon krass.
Ja, okay, also es passt zumindest auch dazu, dass man weiß, dass Facebook ja schon mal Testläufe durchgeführt hat. Also wann war das? 2012 gab es einen, da wurde hunderttausende Nutzern bei einem Experiment die Startseite manipuliert. Einem Teil der Nutzer wurden mehr positive Beiträge angezeigt, einem anderen mehr negative, eine Woche lang, um dann zu checken, ob es so eine Art emotionale Ansteckung geben kann. Und Ergebnis war ja. Und Mark Zuckerberg hat sich auf der letzten F8, der Entwicklerkonferenz von Facebook, über die wir hier in Was mit Medien auch gesprochen hatten, ja auch stark politisch geäußert. Das war dieser Moment hier.
As I look around and as I travel around the world, I'm starting to see people and nations turning inward. Against this idea of a connected world and a global community. I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others, for blocking free expression, for slowing immigration, reducing trade, and in some cases around the world, even cutting access to the internet. It takes courage to choose hope over fear.
Klare Ansage gegen Nationalismus.
Ne? Ja, und das auch nur ohne einmal den Namen Donald Trump zu erwähnen. Spannend. Und es wirft doch aber eine Frage auf, und zwar, wie neutral ist Facebook jetzt eigentlich wirklich? Und darüber sprechen wir mit Felix Stadler. Er ist Professor für digitale Kultur an der Hochschule der Künste in Zürich und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Wenn Facebook sagt, wir sind neutral, ist das überhaupt so?
Nein, das ist nicht so. Facebook hat natürlich gewisse interne Richtlinien und diese Richtlinien, die repräsentieren gewisse Werte. Beispielsweise auf Facebook ist es einfacher, Gewalt zu zeigen als nackte Haut. Und das ist ein ganz klarer Wert, den Sie durchdrücken, den Sie sagen, so, wir machen den jetzt für alle verbindlich. Es gab beispielsweise vor nicht allzu langer Zeit den Fall, da wurde dem brasilianischen Unterrichtsminister die Webseite gesperrt, weil er ein Bild eines indigenen Jungen ohne Kleider auf seiner Facebook-Seite hatte. Und da hieß es, nein, wir wollen keine nackte Haut. Also Facebook hat ganz klare Richtlinien, die Werte verkörpern, die sie durchsetzen. Das ist eine andere Frage sozusagen, wie genau sich dann das parteipolitisch runterbricht.
Ist das der einzige Vorwurf, den man Facebook überhaupt konkret machen kann oder gibt es darüber hinaus ja, Wege der Beeinflussung?
Facebook hat sehr viele Wege der Beeinflussung, die wir sehr schwierig nur feststellen können. Beispielsweise, wir wissen ja alle nicht mehr, warum wir die Dinge auf Facebook sehen, die wir sehen. Das läuft im Hintergrund ein Algorithmus, der vorgibt, dass er versucht herauszufinden, was wir wirklich sehen wollen, aber in Wirklichkeit natürlich auch dafür sorgt, dass immer genug Platz für Werbung da ist.
Wenn jetzt also Facebook wirklich sagen würde, ja, wir verändern den Newsfeed, wir greifen auch in den Algorithmus ein, um die Meinung zu beeinflussen. Wenn man das jetzt theoretisch mal betrachtet, was könnte Facebook damit alles erreichen?
Facebook ist für sehr viele Leute heute eine ganz wichtige Nachrichtenquelle. Nicht in dem Sinn, dass Facebook die Nachrichten selber schreibt, sondern dass die Leute in ihrem Newsfeed halt Links zu Artikeln sehen, die sie dann lesen. Und je nachdem, wie der Newsfeed organisiert ist, ist es natürlich ein einfaches zu sagen, es tauchen mehr solche Artikel und mehr oder weniger andere Artikel auf. Und das wurde auch schon experimentell getestet, dass man in einer Kontrollgruppe sozusagen, das war ein Labortest, nicht der Live-Test, den Leuten gewisse Informationen zu einem Thema gab und einer anderen Gruppe gab man andere Themen und die haben sich entsprechend, also andere Meinung, also andere Informationen zum Thema und die haben entsprechend andere Schlüsse gezogen und andere Meinungen am Schluss gehabt. Also das ist ganz, ganz relevant. Das Einzige, was natürlich ist, dass Facebook ist nicht die einzige Nachrichtenquelle, die wir haben. Insofern steht da eben noch die Möglichkeit, dass man vergleicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass wir keine Konkurrenz haben. Wir nutzen ja auch noch andere Online-Dienste, Fernsehen, Radio und so weiter. Jetzt ist heute der neue Medienkonvergenzmonitor erschienen. Das ist eine Studie der Landesmedienanstalten hier in Deutschland, die untersucht, welche Medien welche Meinungsmacht haben. Da ist das Fernsehen nach wie vor an der Spitze. Und dann haben wir die junge Zielgruppe natürlich, da ist das Internet vorne, aber auch da die klassischen Online-Medien und nicht Facebook. Sehen wir das Thema bei Facebook da nicht vielleicht auch etwas zu eng dann?
Ich denke, Facebook repräsentiert eine neue Art, wie Informationen geordnet werden. Und Twitter ähnlich. Also jetzt nicht nur Facebook, nehmen wir die gesamten sozialen Medien. Also immer weniger Leute kaufen sich eine Zeitung und lesen einfach, was da auf der Titelseite drauf ist und blättern dann auf Seite 1, 2, also 3 und 4 weiter. Sondern sie kriegen über ihr soziales Netzwerk Hinweise, die dann sehr oft natürlich zu den klassischen Medien gehen, aber nicht mehr in der Reihenfolge und in der Gewichtung, wie sie die klassischen Medien in ihrer eigenen redaktionellen Arbeit vollziehen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die sozialen Medien sozusagen die Nachrichtenlandschaft verändert haben. Es jetzt passiert sehr vieles in den sozialen Medien, das dann von den klassischen Medien aufgegriffen wird.
Ihr hört was mit Medien, das lösungsorientierte Medienmagazin.
Orientiert, so sind wir und dafür haben wir uns Verstärkung von Felix Stalder geholt, der als Professor für digitale Kultur an der Hochschule der Künste in Zürich lehrt und mit dem wir heute Abend die Frage quasi durchkauen, wie sehr Facebook über seinen Algorithmus eigentlich die öffentliche Meinung manipuliert.
Ja, frühere Mitarbeiter werfen Facebook das vor. Es gibt auch andere Anhaltspunkte dafür. Man kann es nur so schwer beweisen. Das ist halt auch das Ding. So sehr wir uns jetzt darüber empören, rein rechtlich wäre das, was Facebook angeblich macht, ja auch in Ordnung. Es ist ein Privatunternehmen, muss sich nicht neutral verhalten, Felix Stalder. Man kann doch einfach sagen, das ist nicht Zensur, das ist Hausrecht, oder?
Formal gesehen ist es das. Facebook ist, wie Sie gesagt haben, ein privates Unternehmen und das kann im Wesentlichen tun und lassen, was es will. Es ist nirgends wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu Neutralität oder zu in einem Leistungsauftrag verpflichtet. Insofern ist das rechtlich kein Problem und ist sicherlich auch alles von den AGBs, die wir alle wegklicken, wenn wir uns einloggen, gedeckt. Die Frage ist nur, ist es nicht langsam so weit, dass Dienste wie Facebook oder auch Google inzwischen so wichtig geworden sind, dass sie zentrale Aufgaben der Gesellschaft übernehmen, sich ja auch alle Mühe geben, sozusagen, dass sie das quasi im Monopol übernehmen und ob man da sich nicht überlegen sollte, denen etwas genauer auf die Finger zu schauen.
Ja, vielleicht unabhängig davon, wenn wir jetzt mal nach Ideen suchen, wie man damit umgehen kann. und Facebook aber eben als Privatunternehmen betrachten, müsste man da nicht sagen, dass es eben auch Nutzeraufgabe ist, dieses auf die Finger schauen? Also müssten wir nicht auch die Nutzer viel besser schulen, Stichwort Medienkompetenz, sodass die eben am Ende auch viel kritischer mit dem umgehen, was sie bei Facebook sehen?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall notwendig, dass sich die Nutzer versuchen, aus verschiedenen Quellen zu informieren, dass sie eben nicht nur diese eine Auswahl, die in Facebook vorgibt, sich zu Gemüte führen, sondern auch andere Filter, andere Auswahlen. Da kommen dann vielleicht eben andere Themen hoch oder andere Meinungen zu einem Thema. Aber es ist für den einzelnen Nutzer extrem schwierig, weil wir wissen ja nicht, was wir nicht sehen. Und wir wissen nicht, ob wir gewisse Dinge, falls wir feststellen, dass in unserem Feed etwas fehlt, sehen wir die nicht, weil wir das nicht sehen sollen, weil es beispielsweise eben eine Politik der Firma ist, oder sehen wir das nicht, weil der Algorithmus sozusagen im besten Wissen und Gewissen annimmt, dass wir das nicht sehen wollen. Das heißt, wir können diese Dinge kaum mehr unterscheiden. Deshalb ist es wichtig, sich aus verschiedenen Quellen zu informieren. Aber auch, ich glaube, da ist schon eine gesellschaftliche Aufgabe da, da ist vielleicht auch der Gesetzgeber gefordert, hier Standards zu schaffen, auf die wir uns verlassen können.
Was könnten das für Standards sein?
Ja, es kann zum Beispiel sein, dass es eine gewisse Richtlinien eben gibt, nach denen zuverlässig wir uns verlassen können, dass der Filter nach diesen Richtlinien funktioniert, dass es eine unabhängige Beschwerde- oder Prüfinstanz gibt, die immer mal wieder nachschauen kann, wie diese Resultate zustande kommen und ob das zustande kommen dieser Resultate wirklich im Interesse einer guten, ausgewogenen Information der Nutzer ist.
Wäre denn auch eine Regulierung denkbar? Also jetzt kein spezielles Gesetz nur für Facebook, sondern zum Beispiel eins für alle sozialen Medien, die mit vergleichbaren Algorithmen arbeiten. Also eine Regulierung, die dann am Ende eben auch für Facebook gelten würde, sodass Facebook beweisen müsste, dass der eigene Algorithmus auch wirklich neutral arbeitet. Wäre das ein Ansatz?
Ich glaube, der Algorithmus, der kann nicht neutral arbeiten, weil er muss ja sozusagen Auswahl treffen. Und diese Auswahl ist immer gewichtet. Wenn ich jetzt sage, er soll gleich viel Sport wie Politik bringen, tönt das zwar vielleicht neutral, ist aber eine Auswahl, die gewisse Leute so nicht machen würden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, nach welchen Kriterien diese Auswahl gemacht wird und dass wir uns darüber unterhalten können, ob wir immer nur ein Set von Kriterien wollen oder ob es möglich ist, beispielsweise verschiedene Filter an- und auszuschalten, dass wir auch sehen, dass wir einmal die Welt so wahrnehmen, einmal die Welt anders wahrnehmen. Das ist das Schwierige. Es gibt nur einen Algorithmus und wir wissen gar nicht, wie die Welt aussehen würde ohne diesen oder mit einem anderen Algorithmus. Und deshalb glaube ich, es ist so Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Quellen sozusagen, aber auch innerhalb eines Netzwerkes sehr wichtig.
Aber Regulierung, würden Sie sagen, funktioniert deswegen nicht so richtig?
Es funktioniert bisher nicht so richtig, weil Facebook ja sagen kann, wir machen das, wie wir wollen und das ist unsere privatrechtliche Aufgabe. Wir sehen ja, aber dass es funktionieren kann oder dass Druck funktioniert. Diese ganze Diskussion, ob es in der Ordnung ist, dass Facebook eigentlich eine amerikanische Vorstellung von Free Speech auch in deutschsprachigen Foren und Timelines anwendet oder ob da nicht auch vielleicht eher die deutschen Maßstäbe für Wiederbetätigung und Ähnliches angelegt werden müssten. Das ist so eine Auseinandersetzung, welche Kriterien zu gelten haben.
Wie könnten wir sicherstellen, dass Facebook neutral ist und bleibt? Diese Frage haben wir dem Netzwerktheoretiker Felix Stalder aus Zürich gestellt. Vielen Dank.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Werkzeugmagazin. Herr Pähler, what time is it?
It's tool time.
Aber nur, wenn du Al bist und nicht Tim, der Heimwerkerkönig sein
okay.
darf. Okay. Ihr hört es, wir sprechen heute über Werkzeuge. Über Tools für Journalisten, die das Leben und die Arbeit von uns Medienmenschen einfacher und besser machen. Es gibt ja so viele da draußen und auch wirklich viele gute. Aber welche sind für Journalisten wirklich sinnvoll? So für uns Einzelkämpfer, also keine 500-Mann-Redaktion, die das auch bezahlt. Welche unterstützen
uns? Die brauchen neue, andere Tools.
Die brauchen andere Tools und teure. Da nehmen wir richtig Geld für. Welche Tools unterstützen uns aber bei der täglichen Recherche? Womit bewegen wir uns am besten so, ja, durch die sozialen Netzwerke? Wie können sich Journalisten und Redaktionen organisieren?
Ja, normalerweise ist das ja immer so, wenn man ein Werkzeug braucht, da geht man in den Baumarkt und sucht sich da irgendwie dumm und dämlich nach dem richtigen Ding. Und am Ende kauft man dann in diesen Pappboxen am Eingangsbereich irgend so ein billiges Ding. Und zu Hause merkt man dann, das war nicht das Richtige.
Oder wollte einen Schraubenzieher und hat sich aus Versehen eine Axt gekauft.
Oder weil, nur deswegen, weil es billiger war.
Damit uns das mit unseren Tools für Journalisten nicht passiert, haben wir uns Experten eingeladen, einen digitalen Baumarktverkäufer sozusagen. Sebastian Brinkmann, er beschäftigt sich seit Jahren eigentlich mit digitalen Werkzeugen für Journalisten, arbeitet als Director Publishing Services bei der Rheinischen Post Mediengruppe und betreibt privat, und das ist das, was wir hier brauchen jetzt, journalisten-tools.de, um dort zu klären, mit welchen Werkzeugen man seine Arbeit besser, schneller erledigen kann. Und genau das macht er heute Abend auch hier bei dir Radiowissen. Guten Abend, Sebastian.
Hallo, guten Abend.
Ist toll, dass du hier bist. Jetzt müssen wir, also wir machen als erstes den Kasten, die Werkzeugbox Social Media auf. Womit fangen wir an?
Ich würde mit Buffer anfangen. Das ist eine Art Warteschlange für Tweets und für Facebook-Posts. Also man kann sagen, ich möchte bei meinem Twitter-Kanal alle 3 Stunden oder 3 zu 3 bestimmten Uhrzeiten an einem Tag möchte ich was verschicken. Das kann ich in eine Warteschlange schieben und dann passiert das vollautomatisch. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern.
Das wäre was für dich, Herr Peller, oder?
Ja.
Einmal irgendwie 5 Minuten am Tag hinsetzen und dann so wirken, als wäre man voll der Twitter-König.
Ja, das stimmt. Das wäre konzentriert arbeiten, ein paar Minuten und dann den ganzen Tag raushauen. Das stimmt. Das ist aber sehr output-orientiert, ne?
Genau, das ist also rein output-orientiert. Buffer arbeitet aktuell an einem Tool, wo man auch die Antworten, die aus Twitter kommen, einsammeln kann, beantworten kann, etc. Das ist aber noch in der Beta-Phase.
Dann lass uns mal weitermachen. Wenn ich jetzt nicht so der einzelne kleine Kämpfer bin, sondern mit so ein bisschen in der Redaktion arbeiten, Twitter selbst auf der Website, ich finde es immer wieder mühsam.
Absolut. Also Twitter merkt man ja auch, die Oberfläche ist für den Einzelnutzer bestimmt. Was sich anbietet, selber von Twitter inzwischen kostenfrei, ist TweetDeck. Das ist so eine Oberfläche mit mehreren Spalten, wirkt im ersten Moment sehr unübersichtlich. Man wünscht sich den 40-Zoll-Bildschirm, ist aber eigentlich ganz gut. Besser finde ich persönlich Hootsuite, wo man auch in Teams arbeiten kann, wo man genauer sehen kann. Man kann eben auch Tweets zu bestimmten Uhrzeiten vorprogrammieren, man kann die Antworten einsammeln, man kann bestimmte Recherchen vorbereiten. Das ist so das Tool für 5 bis 10 Leute, so kleinere Redaktionen.
Ja, Herr Peller?
Ja, ich frage mich die ganze Zeit bei normalen Werkzeugen, da gibt es ja auch solche Multitools, da klappt man dann 35 verschiedene Dinge aus und kann alles damit machen. Gibt es das für soziale Netzwerke auch, ein Teil, was einfach alles kann?
Also da wäre für mich Hootsuite eine Lösung. TweetDeck ist ja, seit es von Twitter übernommen wurde, nur noch auf Twitter selbst beschränkt worden. Hootsuite funktioniert auch mit allen anderen Kanälen.
Ich nutze ja Hootsuite und TweetDeck. Ich finde, es gibt so einen kleinen Unterschied. So in der Live-Situation nutze ich lieber TweetDeck, weil das so automatisch durchrattert alles. Und so tatsächlich im redaktionellen Alltag, wenn ich auch so ein bisschen planen möchte oder ein bisschen den Überblick behalten möchte, dann ist Hootsuite für mich eher so das Tool der Wahl. Und spannend finde ich, was viele gar nicht wissen, dass die einzelnen Spalten so Filterfunktionen haben. Also ich kann mir Tweets zu einem bestimmten Thema raussuchen. Das im Fernsehen mal gemacht für die Sportschau. Und für Fernsehen sind halt Bilder wichtig. Und ich sage, ich möchte zu dem Thema nur Tweets, aber bitte nur Tweets mit Bildern. So, oder nur welche mit mindestens 5 Gefällt-mir-Klicks oder so, um dann auch so ein bisschen nach Qualität auszusieben. Das ist natürlich, also das heißt, die Tools haben auch, ja, gehen zum Teil richtig in die Tiefe, so mit der Funktionalität. Ne?
Das ist beeindruckend. Allein bei TweetDeck, wenn man sich genau, wie du sagst, mit diesen Filterfunktionen mal beschäftigt und rausfindet, ich kann bestimmte Sachen sagen, nur mit Links, nur mit Bildern, ohne Bilder etc., in bestimmten Sprachen, positiv, negativ und so, da kann ich schon viel rausfiltern, was gerade bei bestimmten Hashtags, die sehr viele Tweets verursachen oder viele Tweets haben, sonst völlig unübersichtlich wird.
Wie findest du eigentlich, Sebastian, die guten Tools? Also bist du die ganze Zeit quasi auf der Suche und du durchwühlst die App-Stores und digitalen Werkzeugkästen nach neuen Tools und probierst die aus? Oder nimmst du nur hier und da mal was mit und wenn da dir was gefällt, dann empfiehlst du es eben weiter, zum Beispiel jetzt heute Abend hier?
Also auf journalistentools.de achte ich darauf, dass ich wirklich nur Sachen veröffentliche, die ich selbst getestet habe. Da fällt halt ziemlich viel wieder von weg. Das heißt, es gibt Tools, die einfach nach ein paar Monaten wieder eingestampft werden. Es gibt andere Tools, die ich persönlich einfach nicht verstehe, nicht benutzen möchte und so. Die fallen wieder raus. Und sonst ist es halt ziemlich viel selber bei Twitter lesen, in US-amerikanischen Blogs lesen, Tools ausprobieren und die guten empfehlen.
Ich habe gestern, übrigens, wenn ihr zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört, noch Tipps habt, werdet sie mal los, @dradiowissen bei Twitter. Das können wir natürlich noch einbauen. Ich habe gestern selbst schon mal bei Twitter gefragt, also Buffer kam tatsächlich auch einige Male so als Tipp und Hootsuite TweetTech so als Klassiker. Nuzzle empfiehlt hier noch eine Kollegin fürs Best of Twitter und Facebook. Also wie so ein Generator, der mir das nochmal so ein bisschen zusammenträgt. Kann man sich das so vorstellen?
Unglaublich praktischer Service, der jeden Tag entweder eine E-Mail verschickt oder in der App funktioniert, wo man sehr schön nachgucken kann, was sind so die meist retweeteten Nachrichten meiner Freunde, worauf haben meine Freunde reagiert. Es führt einfach dazu, wenn man mal 24 Stunden nicht in Twitter reingucken würde, bin ich auch derjenige, der in diese Nuzzle-Mail reinguckt und sofort wieder weiß, was habe ich verpasst.
Was ich noch brauche, um nicht noch mehr zu verpassen und auch überhaupt in der Lage zu sein, bei Twitter mal wieder was abzusetzen, ich brauche eine App, die mich organisiert. Ja, das ist sozusagen noch viel mehr Basics und darüber möchte ich gleich sprechen.
Was mit Medien? Das gut organisierte Medienmagazin.
Man hört das nicht immer raus, aber ich schwöre, wir sind so.
Wollen wir auch mal kurz verraten, wie wir hier so arbeiten, Herr Pähler?
Ja, mal abgesehen davon, dass es natürlich keine Arbeit hier ist, sondern pures Vergnügen, gerne. Also man sieht das ja nicht im Radio, ne? Also und wir, das ist auch das Besondere heute zum Beispiel, weil ich nicht in Köln sein konnte, sehen uns auch nicht, Dennis und ich. Aber irgendwie sehen wir uns doch, weil wir gucken auf den gleichen Bildschirm, wir gucken auf die gleichen Inhalte, wir haben Leitfäden für die einzelnen Gespräche, die wir uns erstellen, hier und da mal auch Hinweise, Anmoderationen etc. Und das machen wir ganz einfach eigentlich, schlicht mit einem Google Doc, also ein quasi ellenlanges Word-Dokument, wenn ich jetzt hier mal runterscrolle, aber das kann ich nicht tun, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Mein Sprechdeck, warte,
plötzlich vergessen, was ich sagen wollte.
Spul mal kurz zurück. Aber eigentlich ist es kein Hexenwerk, aber wir arbeiten seit Jahren ja schon mit Google Docs zur Sendungsvorbereitung und vor allen Dingen auch in der Sendung dann, können da eben parallel nochmal sozusagen, während wir auch moderieren, noch über den Chat ja sogar auch nochmal korrespondieren, selbst dann, wenn wir uns nicht gegenüber sitzen im gleichen Studio. Das finde ich ein super Tool.
Bei den Interviews, die wir führen, ja so spannend, weil wir dann immer, während der Interviewpartner spricht, können wir ja nicht irgendwie hier im Hintergrund sagen, so, jetzt stell du die Frage und wir können aber
reintreten, dieser Scheißtyp, frag ihn nichts mehr.
Was natürlich nie passiert ist.
Nein, niemals.
In über 10 Jahren.
Ich habe das immer auf Steuerung V als Shortcut.
Wir sprechen heute über Tools für digitale Journalisten. In Was mit Medien? Jetzt ist mir auf der Republika vergangene Woche jemand über den Weg gelaufen. Diese Dame arbeitet vor allem mit einem speziellen Tool zur Organisation, nämlich Slack. Sie heißt Lina Timm, arbeitet als digitale Journalistin in München. Und dort auch fürs Media Lab Bayern, ein Inkubator für digitalen Journalismus. Hallo Lina.
Hallo.
Kannst du uns total noobs kurz erklären, wie Slack funktioniert?
Klar, Slack ist eigentlich ein Chat-Tool. Also Firmenchat wird es auch immer ganz gerne genannt und ersetzt sehr simpel eigentlich nur die Mail. Das heißt, du kannst dich in diesem Tool, das es für alle Plattformen gibt, einmal anmelden, kannst da verschiedene Themenkanäle aufmachen und dann dort eigentlich viel einfacher dich austauschen und einfach miteinander chatten, statt sich 50 Mail mit CC und BCC durch die Gegend zu schicken.
Wie können denn dann jetzt Journalisten und Redaktionen Slack am besten für sich einsetzen?
Einerseits natürlich für die klassische Teamarbeit, die es ja genauso in Redaktionen gibt. Also ich nutze das im Media Lab, ich nutze das auch in vielen anderen Teams, um sich einfach auszutauschen mit Leuten, die nicht am gleichen Ort sitzen. Also so wie ihr das mit Google Docs macht, geht es halt auch mit Slack. Und es gibt dann aber auch so ein paar Spielereien. Also die Washington Post hat zum Beispiel einen Bot entwickelt, der nach dem Chefredakteur benannt ist, der Marty-Bot. Und der erinnert dann die Redakteure regelmäßig daran, ihre Deadlines einzuhalten.
Sehr geil.
Ach, da sind wir oldschool. Herr Pähler schreibt mir erst mit der Deadline immer ins Google-Doc. Also ich denke jetzt, wenn ich so einen Chat vor mir hätte, ich müsste da die ganze Zeit reingucken. Das ist viel anstrengender als E-Mail.
Ja, ist was dran. Andererseits aber auch nicht. Also viele, die Slack nutzen, sagen immer, ja, und das überfordert mich total und dann schaue ich das nächste Mal rein und da sind 15 neue Nachrichten. Aber man kann es halt auch ein bisschen besser sortieren. Also in meinem Mail-Eingang, da kommt halt alles rein von externer Kommunikation über alles, was aus der Redaktion kommt. Und bei Slack habe ich eben nur meine Redaktion, also alles, was im Team wichtig ist und ich kann es in Channel sortieren. Das heißt, ich weiß jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, Sendung XY, da habe ich den Channel für Themenrecherche, einen anderen Channel und so kann man sich da quasi durchschauen, wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, mich interessiert jetzt gerade nur das, dann schaue ich nur da rein und muss mich nicht durch 20 Mails wühlen.
Jetzt hast du in Slack ja auch noch eine Gruppe speziell für Journalisten ins Leben gerufen. Wenn ich jetzt mal so schaue, ich bin allein irgendwie in 6 oder 7 Facebook-Gruppen für Journalisten. Warum sollte ich jetzt auch noch, vorausgesetzt, ihr nehmt mich überhaupt, in eine Slack-Gruppe gehen?
Du bist noch nicht drin bei uns, das ist ja furchtbar. Ja, die Slack-Gruppe, das war so eine Idee, um sich ein bisschen besser auszutauschen. Also klingt jetzt total doof und die erste Antwort, die ich bekommen habe, war auch so ein Platz, wo sich Journalisten treffen, also sowas wie Twitter. Und das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz. Das ist eine Gruppe, in der eigentlich Nerds wie wir sind, die auf dem gleichen Level sind von was kann der neue Facebook-Algorithmus oder wie hat er sich wieder verändert, über welches ist jetzt das beste Storytelling-Tool für Kartendarstellungen. Und man kann sich in dieser Gruppe einfach mit lauter Leuten austauschen, die eben genau diese Ebene haben. Und das funktioniert in Facebook-Gruppen nicht so gut, weil eigentlich in allen Gruppen, in denen ich bin, da findet keine Diskussion statt. Und dadurch, dass Slack eben eigentlich nur ein Chat-Tool ist, ist es viel leichter, da auch tatsächlich zu diskutieren und mal kurz eine Antwort reinzuschreiben, kurz sich ein Feedback zu holen. Und es klappt auch schon ganz gut bei uns.
Heißt das, ihr habt Türsteher, die vorher mal das Wissen der Leute checken, die da rein wollen?
Nein, wir haben eine Warteliste, in der man sich eintragen muss, einfach damit nicht alle auf einmal reinkommen und völlig überfordert sind davon und keiner sich mehr zurechtfindet, sondern wir die alle schön an die Hand nehmen können und zeigen, hier und da und dort findet ihr das, was ihr braucht. Nein, Türsteher natürlich nicht. Das sortiert sich in der Gruppe ganz gut selbst. Also die Leute, die noch nicht so viel Wissen haben, die stellen ihre Fragen rein und die anderen antworten da drauf oder es entspinnen sich halt auch echt tiefgehende Diskussionen darüber, welche Messaging-Bots jetzt gerade was für neue Features haben oder wo man jetzt damit ansetzen kann. Und da kommt eigentlich jeder ganz gut auf seine Kosten, wobei man halt schon so ein Grundlevel einfach hat, weil die Leute, die sich dafür interessieren, die oder auf die Seite kommen und das finden, die ja, stecken da schon tief drin.
Gibt es eigentlich so eine maximale Gruppengröße, für die Slack geeignet ist?
Das muss man nochmal rausfinden. Ich bin in einer anderen Community zu Startups drin. Da sind, glaube ich, 4.900 Menschen.
Wow.
Mit 600 unterschiedlichen Channels. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das muss man halt alles entsprechend gut moderieren. Und da gibt es halt einen, der jeden Neuen genauso an die Hand nimmt und ihm sagt, okay, du machst das, diese und diese und diese Channel sind für dich interessant.
Also ihr wächst jetzt mit der Gruppe langsam.
Genau. Also langsam ist ganz lustig. Wir sind jetzt so seit einem knappen Monat dabei und haben irgendwie 350 Leute da drin. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und da diskutieren natürlich auch nicht mehr alle mit, aber alle können mitlesen. Das ist ja genauso spannend.
Wenn wir doch jetzt gerade auch noch bei Tools sind, so wir sind ja heute in so eine mediale Werkstatt, betreiben wir ja quasi hier. Mhm. Lass uns doch auch nochmal schauen, wie eigentlich du dich zum Beispiel organisierst, also außer Slack, haben wir gehört, dass Slack ganz toll ist. Also du kannst auch gerne noch mehr über Slack erzählen. Wir stoppen dich nicht, wir drücken nicht unsere Taste. Aber mich würde schon noch interessieren bei der Gelegenheit, wie du dich sonst noch so organisierst, was für Tools du auf deiner Liste hast.
Ich versuche gerade, mich dazu zu treiben, Trello zu benutzen. Also weil ich einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen im Kopf behalten muss, im Media Lab vor allem auch und da irgendwie auch im Team zusammenarbeite. Dafür ist Trello, glaube ich, ganz gut, aber es ist so ein zweites Tool, was man machen muss. Im Endeffekt eine To-Do-Listen-App.
Ja, das hat Ralf Günther eben schon in der Redaktionskonferenz hier vor uns empfohlen, so als Hinweis auf die Sendung. Haben wir auch oft genannt bekommen, ja.
Ja, ich glaube, man muss sich ein bisschen reinfinden. Also ich habe mich auch mal durchgewühlt, ob es da irgendwas anderes gibt, aber so To-Do-Listen-Geschichten sind, ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat, aber es ist irgendwie schwierig, die dann auch einzuhalten. Aber Trello funktioniert halt ganz gut im Team und gerade wenn man da irgendwie wissen muss, okay, woran arbeitet der andere gerade, dann kann man da Aufgaben zuordnen. Und das ist auch ganz spannend.
Ich merke aber, so ein bisschen Organisation könntest du noch gebrauchen, auch, oder?
Immer gerne.
Sebastian Brinkmann ist noch weiter bei uns, der Macher von journalistentools.de. Was sind noch so Tools zur Organisation, die cool sind?
Für mich ist ein Must-Have Evernote.
Ja.
Also ich recherchiere fast alles, was ich für journalistentools.de recherchiere, landet in Evernote. Das sind Artikel, das sind Blogposts, das sind einfach teilweise auch nur Themenideen. Ich schreibe teilweise meine Artikel in Evernote vor, weil ich dann einfach, das ist für mich der große Vorteil, das Tool ist einfach überall verfügbar. iPad, Smartphone, Laptop, überall kann ich sofort wieder mit den gleichen Unterlagen arbeiten. Ich finde die Sachen sofort wieder. Das ist für mich so ein Must-Have. Zum Stichwort To-Do-List, also Todoist ist zum Beispiel noch ein anderes Programm, das auch in der Cloud funktioniert, was auch sehr, sehr schön gemacht ist, um seine To-Do-Listen zu pflegen. Ich finde sehr praktisch Pocket, GetPocket, also Pocket ist das Programm.
Das ist so eine Wiedervorlage, glaube ich.
Ne? Ist so ein, ich sage immer so digitaler Zeitungsstapel. Also früher hat man einfach mal was ausgerissene Seite und auf einen Stapel gelegt und der wurde leider immer größer. Bei Pocket ist es das, die elektronische Variante. Ich kann einen Browser-Plugin installieren und einfach einen Artikel, den ich finde, zwischenspeichern und ihn dann zum Beispiel auf dem Smartphone im Flugzeug offline auch bequem lesen.
Guck mal, Lina, noch was für die Liste jetzt.
To-Do-List habe ich tatsächlich schon ausprobiert, aber ich diese To-Do-Listen, ich weiß auch nicht.
Ah, ich kann übrigens mein Lieblingstool noch erwähnen. Das ist eine Zeiterfassung, heißt Mighty. Da kann ich Kunden eintragen und Aufgaben, die ich für diese Kunden regelmäßig übernehme. Und wenn ich dann so eine Aufgabe starte, klicke ich auf eine kleine Uhr. Die läuft dann, wenn ich fertig bin, klicke ich nochmal drauf, dann stoppt sie. Dann kann ich so Ende des Monats, drucke ich mir das aus und dann habe ich alles auf einen Stapel und kann Abrechnungen machen. Gibt auch andere. Ich habe gestern eben schon erzählt, mal bei Facebook gefragt, DueTime wäre noch so ein Tool. Finde ich super praktisch, so für Abrechnungen einmal im Monat. Lina, vielen Dank fürs dabei gewesen sein.
Sehr gern.
Du musst uns noch sagen, wie wir in deine Slack-Gruppe reinkommen, wenn wir uns bewerben wollen.
Über die unfassbar großartige URL digitaljournalism.rocks.
.rocks, endlich. für solche Projekte wurde diese Top-Level-Domain geschaffen.
Super, oder?
Lina, danke sehr.
Gerne.
Was mit Medien? Das mobile Medienmagazin. Wir sind in unserer kleinen Medienwerkstatt heute Abend auf der Suche nach den besten Werkzeugen für digitale Journalisten. Wir sprechen darüber immer noch mit Sebastian Brinkmann von journalistentools.de.
Und ein Thema, das für digitale Journalisten super wichtig ist, ist das mobile Arbeiten. Denn das Arbeitsgerät Nummer 1 für digitale Journalisten, das ist, glaube ich, inzwischen tatsächlich das Smartphone. Um die eigene Arbeit zu organisieren, haben wir gerade schon gehört, klar, aber das Gerät ist eben auch noch viel mehr und darauf lassen sich zum Beispiel eben auch super prima journalistische Inhalte produzieren. Mobile Reporting ist das Stichwort da. Ein Smartphone, das ist eben Fotoapparat, Kamera, Mikro, Radio, Fernsehstudio, quasi alles auf einmal.
Und dein bisheriges Zubehör, Herr Perler, für Smartphone.
Ja, mein bisheriges Zubehör ist ein Selfie-Stick und so ein Glitzeranhänger, den man in den... Hier den Kopfhörer-Dingsbums steckt
am iPhone. Ich würde sowas nicht zum Termin mitnehmen.
Nein, mach ich auch nicht.
Aber wie mache ich mein Smartphone zum High-End-Journalistentool? Welche Apps brauche ich? Vielleicht noch ein bisschen zusätzlicher Hardware, Sebastian.
Also wenn wir bei der Hardware anfangen, ich würde sofort in den Zusatzakku investieren. Mhm. Das entspannt total. Man sucht nicht mehr krampfhaft nach der nächsten Steckdose. Sehr praktisch, wenn man schreiben möchte, ist eine externe Tastatur. Also zumindest bei einem Tablet ist es doch immer noch komisch, wenn man auf so einer Glasscheibe rumtippert. Anderes Thema sind Stifte. Also auch sehr praktisch, wem es gefällt. Also ich glaube, man muss es ausprobieren. Für mich ist es nichts. Ich schreibe immer noch lieber auf Papier mit dem Stift. Aber wenn man wirklich schnell mal was aufschreiben will, sind Stifte für das Tablet sehr praktisch. Das wäre für mich so die Hardware, die man braucht.
Beim Akku würde ich noch fragen, da muss man aber auch gucken, dass der genug Kapazität hat. Also es gibt einen, der lädt das Smartphone einmal auf, aber es geht auch wesentlich höher, ne?
Genau, und man muss unbedingt darauf achten, dass zum Beispiel ein iPhone 6 deutlich mehr Strom braucht als ältere Geräte und auch ein Tablet aufzuladen braucht mehr Strom. Also da muss man sehr darauf achten, wie viel Strom gibt das Gerät ab und wie viele Male kann man ein Gerät damit aufladen, ja.
Milliamperestunden.
Wie viel Geld muss ich denn da überhaupt investieren? Lass uns mal auch über diese Fakten sprechen.
Also ein Akku, ich habe einen, der kostet glaube ich so 30, 40 Euro, hilft mir, um das iPhone zweimal aufzuladen. Das reicht für einen normalen Tag. Wenn man in einen Tablet-Akku investiert, muss man so ungefähr das Doppelte ausgeben.
Kauf mir lieber ein zweites iPhone. Nein.
Dann die Software. Die Software. Worauf achtest du bei Mobile Reporting, bei Apps? Also was ist da was Gutes, was ich so unterwegs einsetzen kann?
Ich achte immer darauf, dass die Bedienung einfach ist. Das klingt so total banal, aber man findet halt gerade in einem professionellen Bereich Apps, wo man denkt, oh Gott, was ist denn das für ein Benutzerinterface? Das versteht ja kein Mensch. Also ich würde mal nennen, eine App, die ich sehr praktisch finde, ist Kogi, mit C geschrieben, ist eine Diktiergerät-App, mit der man aber nur bestimmte Abschnitte aufnimmt. Also wenn man ein einstündiges Interview führt, dann nimmt man nicht eine Stunde auf, wo man dann mühselig raussuchen muss, wo hat denn derjenige das richtig Spannende gesagt, sondern ich starte dann eine Session und habe dann einen großen Button auf dem Display und jedes Mal, wenn ich drauf tippe, nimmt er die 10 Sekunden vorher auf und so lange, bis ich wieder drauf tippe. Also ganz ideal, um so bestimmte O-Töne von bestimmten Sätzen zu haben. Sehr praktisch finde ich Ulysses. Das ist eine App aus Deutschland, mit der man auch wiederum Texte schreiben kann. Und das synchronisiert zum Beispiel auf dem iPad, iPhone und auf dem Mac wunderbar.
Ich habe hier noch bei Facebook Tipps bekommen, Pablo, wenn ich mal flott ein paar Zeilen Text auf ein Bild legen will. Habe ich hier. Oh, das empfehlen sehr viele, Filmic Pro, also funktionsstarke Video-App so für unterwegs.
Ne? Genau, das ist eine super Kamera-App. Also wenn man filmen möchte, da würde ich zum Beispiel, wenn man filmen möchte, wenn man fotografieren möchte mit dem Smartphone, würde ich in einen Griff investieren. Ein Shoulderpod gibt es, einen sehr schönen Griff, mit dem man das Gerät besser halten kann. Man kann es damit auch auf ein Stativ montieren. Das macht es aus meiner Sicht viel einfacher. Ich habe bei dem iPhone 6 immer den Eindruck, es fällt mir gleich aus der Hand.
Und es gibt sogar so Griffe, wo sich das iPhone immer gleich Gimbal, heißt, kann das sein, wo sich das iPhone immer so gleich drin hält, egal wie ich es bewege, so wenn ich zum Beispiel renne, so austariert. Ne?
Genau.
Ja. Ha, Herr Peller, was gelernt,
ne? Ja, ich habe ganz viel mitgeschrieben mit meinem Kuli auf meinem iPhone, weil ich brauche das alles.
Dann sagen wir Dankeschön, Sebastian Brinkmann, für all die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Journalisten-tools.de, die Seite, wenn ihr mal schauen möchtet, ganzes Archiv mittlerweile, wo ihr euch umtun könnt. Und wir lesen uns da jetzt auch nochmal rein, Herr Peller, durch alle Links aus dieser Sendung.
Ja, wir haben eine Woche Zeit jetzt.
Und nächste Woche Donnerstag geht's weiter hier. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.